kommen wir zum Schluss zu den Göhren und den Rotzbengels, den Rabauken und Rabaukinnen.
In Ermangelung eigener Kinder bleibt mir als einzige Inspirationsquelle für Empfehlungen für den weihnachtlichen Gabentisch meine eigene als Kind verbrachte Zeit. Das beste Geschenk wäre natürlich der Schlüssel zum Bücherschrank der Eltern, denn das, was da drin steht, ist allemal spannender, da verboten. Da es sich beim Schlüssel zum Bücherschrank der Eltern aber nicht um ein pädagogisch wertvolles Geschenk handeln würde, wir hier aber dem Bildungsauftrage verpflichtet sind, sorgen wir mit der ersten Empfehlung für einen Baustein des heute so wichtig erscheinenden und geradezu und leider immer noch überschwänglich gefeierten Bildungsbürgertums. Im Garten der Fantasie ist eine Anthologie im Untertitel Kunstmärchen von Theodor Sturm bis Max Frisch genannt. Erstmals 1985 im DDR-Verlag Neues Leben erschienen, ist die Sammlung sehr preiswert antiquarisch auch bei Amazon erhältlich. Nicht unbedingt weniger gewaltvoll als die Märchensammlungen der Gebrüder Grimm, spricht das Vorwort die Einladung zum Spazierengehen im Garten der Fantasie aus und versammelt so unterschiedliche Autoren wie Georg Büchner, Ringelnatz, Heine, Alfred Döblin, Robert Musil, Franz Kafka, Trakl und Walter Benjamin, um nur einige zu nennen. Und hässliche Vögel kommen eher vor als glückliche Prinzessinnen. Könige erschießen eher ihre Staatsräte als gütig zu regieren, und so scheint mir dieses Märchenbuch für die Vorbereitung der Kinder auf die Zumutungen des Lebens besser geeignet als die üblichen seichten Märchen, die nur von Arbeit, Liebe und Güte erzählen wollen. Einer meiner Favoriten ist ganz klar das Märchen »Der kleine hässliche Vogel«. Eine bessere Gute-Nacht-Geschichte kann man sich nicht vorstellen. Bereits für Erstklässler ist das nachfolgend gepriesene Bastelbuch geeignet. Kleistert mit, ruft uns im altmodischen Jargon der Titel des heute vorgestellten DHY-Buches zu, das die lieben Kleinen, aber auch die Eltern restlos begeistern wird. 1959 im Rudolf-Arnold-Verlag Leipzig veröffentlicht, wurde die methodische Anleitung für Werkarbeiten aus Papier und Pappe, wie auf der zweiten Umschlagseite vermerkt, vom Deutschen Zentralinstitut für Lehrmittel für die Verwendung in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik empfohlen. Ein großer Vorteil des Buchalters ist es, dass als erster Schritt nicht wie heute üblich der Einkauf im Bastelladen ansteht, der den Eltern halbe Monatsgehälter raubt, bevor die kleinen Rabauken überhaupt loslegen können. Hier wird sich aufs Wesentliche beschränkt. Das Buch hat es nicht nötig, mit Werbung wie »wirklich Schritt bei Schritt« oder auch »Step by Step« zu protzen. Hier werden am Anfang klassisch die Materialien erläutert, mit Skizzen versehen und, Das begeistert mich wirklich. Gleich einige der wichtigsten Fehlerquellen ausgeschlossen. So ist zum Pappmesser Folgendes vermerkt. Beim Schneiden stets auf euch zu. Achtung, Unfallgefahr. Fasst ihr das Messer wie einen Bleistift an. Mit dem kleinen Finger fahrt ihr am Lineal entlang, so verliert ihr die Führung. Pappe wird grundsätzlich mit der Messerspitze geschnitten. Papier hingegen schneidet ihr mit der ganzen Klinge, und zwar einen Schnitt von oben nach unten, einen weiteren in umgekehrter Richtung, weil sonst das Papier zusammenrutscht. Was brauchen die Kinder noch? Schneidbrett, Eisenwinkel, Lineal, Zirkel, Falzbeinkleister, Leim und Pinsel. Über die Mosaik-Reisarbeit führt der Weg zu Reisarbeiten aus einem Stück und weiter zu geschnittenen Klebearbeiten. Hier tummeln sich in der Anleitung anmutige Rehe im Wald. Weiter geht's mit Papierwickelarbeiten aus Luftschlangen, wie wir sie von den Faschingsfeiern unserer Kindheit kennen. Neben absurden Tierfiguren, die sich im Kinderzimmer hübsch ausnehmen, kann man unter anderem hübsche Perlen herstellen, des Weiteren Knitterpapier, Abzugpapier, Rieselpapier, Öldruckpapier und zum Schluss gar Taschen, Briefmarkenalben, verschließbare Mappen, Spiele, Schalenkästen und selbstgebundene Mappen und Bücher. Kleistert mit sollte in keinem Kinderbücherschrank fehlen, wäre aber auch als Ideenband für Kindergärten und Sozialarbeiter ein wunderbares Geschenk.
Das Leben wäre und sie singen Nacht für Nacht von edler Kater Ehre. Ein Kissen vom Sofa, das wollen sie ihr bieten, ein Plätzchen im Grünen wollen alle ihr mieten und zwei Katzenkinder, die würden genügen. Ein Ofen im Winter wär auch noch zu kriegen. Man will sie verwöhnen mit täglich 11 Küssen, mit zärtlichen Worten und anderen Genüssen. Das würde so bleiben, das können sie schwören. Und Mary Lou sollte sie endlich erhören. Heute sah ich Mary.
Gedichte aus dem Kopf aufsagen ist heute nicht mehr en vogue, sondern nur von Großeltern und ihren Glocke-Rezitationen bekannt. Wenn Lyrik für Kinder, die nicht oder zumindest nicht die ganze Zeit belehrend und dabei lustig und schlau ist, weil sie Fragen stellt und den Kleinen die große Welt fassbarer macht, als dies für Erwachsene vorstellbar ist und mit einfachen Reimen, die nach 20 Jahren wieder im Kopf auftauchen, ein großes Universum eröffnet, dann darf sie hier empfohlen werden. Geschafft hat dies Viktoria Ruika Franz mit ihrem 1975 im Kinderbuchverlag erschienenen Gedichtband »Ich bin Kolumbus«, der ganz wunderbar von Horst Bartsch illustriert wurde. Einige der Gedichte enthalten natürlich DDR-Ideologie, die ist jedoch, dafür Kinder, nicht realsozialistisch, sondern vielmehr an ihre eigentlichen Ideale angepasst, sodass den Kindern Werte vermittelt werden, die wir uns alle wünschen. In die rätselvolle Welt sehe ich mich hineingestellt. Alles möchte ich erkennen, jedes Ding beim Namen nennen, alles sehen, hören, schmecken, könnte ich mich zum Riesen recken, auf dem großen Bären reiten, schauen in die Welt allweiten oder als ein flinker Gnom, winzig klein wie ein Atom, in den Kern der Kerne dringen, Wasser, Feuer, Lüfte zwingen, wie ein Brodelzaubertopf, brummt vor Fragen mir der Kopf. Wer bin ich und wer bist du? Wovon lebt das Känguru? Wer ist Vater, wer ist Mutter? Woher kommen Brot und Butter? Warum gibt es Krieg und Waffen? Wer ist Mensch und was sind Affen? Der ist arm und jener reich? Warum sind nicht alle gleich? Tage sind wie blanke Gleise, schicken mich auf Forschungsreise.
Tief im Wald zwischen Moos und Farn, da lebt ein Käfer mit Namen Karl. Sein Leben wurde je gestört, als er ein dunkles Rollen hört. Lärmende Maschinen überrollen den Wald und stören den Gesang der Vögel schon bald. Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum, zerstört damit seinen Lebensraum. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt. Ein Band aus Asphalt breitet sich aus und fordert die Natur zum Rückzug aus. auf eine Blume, die noch am Wegesrand steht, wird einfach zugeteert. Karl ist schon längst nicht mehr hier, der Platz für Tiere gibt's dort nicht mehr. Dort, wo Karl einmal zu Hause war.
Wenn Opa vom Krieg erzählt, glaub ihm kein Wort. Mich glückvoll kinderlosen Rezensenten selbst vor die Aufgabe gestellt, welches Kinderbuch ich denn dieses Weihnachten empfehlen soll, kramte ich in meinen Erinnerungen von glücklichen Kindestagen, was ich denn damals so im Schrank hatte, und kam diesmal mit einem dicken, hellblauen Buch mit auf festem Papier geschriebenen und gezeichneten Geschichten von einer Ameise mit Namen Ferdinand zurück aus dem Schwelg. In meiner Erinnerung war die Ameise Ferdinand ein Slacker, ein Bastler, ein Phantast und Faulpelz, der durch ein leicht delirisches Biene-Maja-Land wandert und seltsam LSD-trippige Gestalten wie Raupen und Monsterkäfer kennenlernt, die ihm aber nichts tun, weil er ein cooler Typ ist. Dazu gab's irgendwie Gruppensex, Ameisen-Style, weil Blume trifft Biene-artig, die Vermehrung der Ameisen durch ein allfrühjähriges Fuckfest beschrieben wurde, an denen allen Ameisen Flügel wachsen und ab hintern Busch. Die Wahrheit über das Buch Die großen Abenteuer des kleinen Ferdinand 30 Jahre später zu erfahren, war leicht ernüchternd. Äußeres Format und formaler Inhalt passten noch, aber die Geschichte drehte sich auf einmal um einen Streber und Jungpionier vor dem Herrn, moralisch integer, hilfsbereit und wissbegierig trifft er Frau Grille und repariert das Fahrrad, rettet Kinder, sprich Ameisenpuppenleben, befreit Gefangene und ist ein Vorbild für uns alle. Wobei das enttäuschend zu finden auch nur aus dem Munde eines Erwachsenen kommen kann, der sich nicht in Kinder hineinversetzen will. Beim Wiederreinlesen jedoch muss man konstatieren, dass ein Buch, das so spannend geschrieben und liebevoll illustriert ist wie Die großen Abenteuer des kleinen Ferdinand, ideal für die Ruhe durch Selbstbeschäftigung nach dem Mittagessen ist, wenn der Vati schläft, dass man es wirklich empfehlen kann. Und dass Kinder erstmal mit positiven Charaktereigenschaften indoktriniert werden, bevor sie im Alter von ganz allein zynisch und misslaunig werden, ist bei näherer Betrachtung schon in Ordnung. Deshalb, liebe Eltern, kauft euren Kindern dieses Buch, ihr habt zunächst eure Ruhe und müsst später nur dafür sorgen, dass die Gören keine Streber werden, wie Ferdinand, die kleine Ameise. Bitte.
You know, there's dashing and dancing and prancing. And Vixen, Comet, and Cupid, and Donner, and Blitzen.
Weihnachten als das feste Rituale zwischen Frühstück und Gänsebraten war in meinem Kinderhirn fest verbunden mit dem Satz »Lass mich in Ruhe, ich will in mein Truhe«, gesprochen von der als Weihnachtsbraten vorgesehenen Gans Auguste im Haushalt des Dresdner Opernsängers Luitpold Löwenhaupt. Nur hat der Haushalt neben Opernsänger und Gattin noch drei Kinder, und dass damit dieser Braten nicht stattfinden wird, kann man sich vorstellen. Zu hören gab es diesen legendären Satz auf einer Langspielplatte, die mit dem Hörspiel Die Weihnachtsgans Auguste besprochen war. Dass sich in dieser Geschichte von Friedrich Wolf, übrigens aus dem Jahr 1946, fast alles so abspielte wie bei uns im Dezember jeden Jahres, mag entscheidend für meine frühkindliche Prägung durch das Hörspiel sein. Aber selbst für vegane Familien in Thüringen ist die ganz wunderbare Hörspielfassung, geschätzt aus den frühen 70er Jahren und 2003 wieder veröffentlicht, eine ausdrückliche Empfehlung, damit es auch in 20 Jahren noch Erwachsene gibt, denen man am Strand von Malakka nur die Worte »Lass mich in Ruhe, ich will in mein Truhe« zuflüstern muss, und sie haben den Duft von Räucherkerzen und Weihnachtsbaum in der Nase, und wenn sie die Augen schließen, sind sie in einer etwas zu warmen Stube um 16 Uhr am Heiligabend und hören die Bescherungsglocken läuten.
Thank you.
Das war die Weihnachtssendung 2009 von Studio B, dem Magazin für Geschriebenes von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Wie immer bei der heutigen schieren Anzahl der vorgestellten und zum Schenken anbefohlenen Werke jedoch besonders wichtig, sind diese sorgfältig aufgelistet und verlinkt auf unserer Website unter studiob.falschgold.net. Dort zu finden ist ebenfalls der Mitschnitt der heutigen Sendung, der Podcast und ein vollständiges Sendungsarchiv. Wir von Studio B wünschen eine frohe Weihnacht und freuen uns auf 2010. Die nächste Sendung wird es dann am 14. Januar geben auf Coloradio 98.4, 99.3 und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net.